so bewerfe ich euch mit meinen Wünschen, die weiter reichen als alle Horizonte, bis in euer Herz. Und Wünsche tragen wir, was uns zukommt, was uns aufgegeben. Das ist ein kleiner Text, der in meinem neuen Büchlein steht, das darf ich auch noch sagen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Ich habe schon zur Barbara Stoller gesagt, das ist ihr Risiko. Und Sie müssen das jetzt mit ihr zusammen tragen. Ich bedanke mich von Herzen und habe mir gedacht, was soll ich Ihnen sagen? Nun hat schon der Herr Oberbürgermeister die Fakten vorgetragen. Ich würde mir wünschen, es wären alternative Fakten. Aber leider, das sind sie nicht. Ich habe mir gedacht, nicht müde zu werden, ist eine große Kunst und ein Geschenk. Das hat viel mit der Einteilung von Kräften zu tun, das hat mit Ernährung zu tun, das hat mit Erfahrung zu tun. Und all das finde ich an vielen Orten, aber vor allem an einem Ort, nämlich in der Poesie. Dort, wo das griechische Poiesis, das heißt schaffen, arbeiten, hervorrufen, wo die Poesie ihre Kraft entfalten kann, unsere Schöpferkraft. Friedensarbeit ist immer Schöpferkraft. Und die Friedensräume stehen dafür wie selten eine Institution im Bodenseeraum. So habe ich mir gedacht, ich gehe mit Ihnen durch diese Landschaft, die durch ein paar Worte bestimmt ist. Da geht es, bevor wir ins Gehen kommen, ein wenig eine kleine Hinführung. Da geht es darum, und bleiben Sie entspannt, die Landschaft, das Umfeld, in dem wir uns bewegen, ein bisschen kennenzulernen. Die eine oder andere Überraschung ist vielleicht damit verbunden, mit diesem Aufbruch, den wir machen. Wir werden uns in den Grenzen der Friedensräume bewegen, deren Bestimmung sich einer bestimmten Lesart der Friedensbewegung zutiefst verpflichtet weiß, nämlich den Krieg in jeder Form und alle Kriegsrüstung aktiv zu verhindern und ihn als Mittel der Politik gänzlich auszuschließen. Das ist ein weites Feld. Das ist ein weites Feld, und auf unserem Weg vom Verhindern des Krieges bis zur Erkenntnis der Zeichen für den anbrechenden Frieden müssen wir die Scylla des noch nicht und das Charybdis des doch schon durchwandern. Zwei oder drei poetische Texte können uns dabei ein wenig helfen. Sie sind ein wenig wie Leuchtfeuer, die unseren Weg erhellen. Denn auch wenn die Sonne scheint in dieses Paradies hier in Lindau, heute, hier und jetzt, wissen wir, dass Dunkelheit da ist und dass es Dunkelheit gibt. Sie sollen uns wie der Stab eines Wanderers lesen und deuten helfen, was wir, wenn wir denn mutig genug sind, als Menetekel buchstabieren und ins Licht stellen, was wie ein Wunder am Wegrand uns entgegenblüht und uns retten könnte. Denn das hat Hölderlin uns auch gesagt, wo die Gefahr ist, und die Gefahr ist, ist das Rettende auch. Gut. Was also lesen wir an den Wänden unserer Gesellschaft? Eine kleine Vorbemerkung zum Wort Menetekel. Sie kennen die Geschichte des König Belsasars im 5. Kapitel des Buches Daniel. Ein reicher, ein mächtiger König, der Feste feiert in seinem Palast. Und anlässlich eines dieser Feste schreibt der Finger Gottes Zeichen an die Wand, die er nicht verstehen kann. Er ruft sein Management, den Weisenrat und alles, was man halt so hat, wenn man ein mächtiger König ist. Die Damen und Herren stehen da, auch sie verstehen das nicht. Er verzweifelt allmählich, setzt einen Preis aus, Gold, Gewänder, Reichtum, für denjenigen, der das lesen kann, der ihm das deutet. Nun, seine Mutter hat von einem gehört, der solche Sprachen, der solche Zeichen, der diese Signaturen deuten kann. Er heißt Daniel, der Prophet. Er kommt und er sagt ihm, was an den Wänden steht. Und dort steht Mene, Mene. Das ist das hebräische Wort für deine Tage sind gezählt. Dein Leben ist verwirkt. Dort steht Tekel, hebräisch für du bist gewogen und zu leicht befunden worden. Und schließlich und endlich steht dort noch Uparsin, das heißt, dein Königreich wird unter den Parsin, den Persern und den Medern aufgeteilt. An der Wand steht, du wirst alles verlieren und du wirst sterben. Es hilft ihm nichts mehr, dass er Daniel mit seinen Schätzen überhäuft, nachdem er ihm das gedeutet hat. Er muss mit dieser Botschaft leben und sterben. Die andere ihm deuten. Es kommt auch noch dazu, weil er fragt, warum das Ganze. Daniel sagt es ihm, du hast die silbernen und goldenen, die ehernen, die eisernen, die hölzernen und die steinernen Götter verehrt. Aber den, der deinen Atem trägt und alle deine Wege geschaffen hat, den hast du nicht verehrt. Das heißt nichts anderes, sagen wir das unter säkularisierten Menschen, dein Tun hat Folgen. An der Wand unserer Geschichte steht, euer Tun ist nicht folgenlos. Lassen wir Gott aus dem Spiel, das Wort Gott aus dem Spiel. Wir sind die Agenten der Geschichte und niemand sonst. Und jetzt darf ich Ihnen in aller Kürze ein modernes Menetekel vorbringen. Bertolt Brecht hat es geschrieben in den 50er Jahren und dort heißt es, der Titel, denn der Menschheit drohen Kriege. Es beginnt so, das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Brecht redet zu uns. Hier und heute. Vorgestern geschrieben, heute von mir hier gesagt. Ihnen in die Ohren gelegt, ans Herz vielleicht auch. Und Sie spüren, wie das wächst. Wie Sie beginnen mitzugehen. Er setzt fort. Die Beschreibungen, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von den Ruinen und doch zögert er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass. Hier verzichtet einer auf die Erinnerung, auf das Gedächtnis, so wie der König Belsasar. Nun lassen Sie mich bei diesem Absatz etwas über Deutschland sagen. Ich bin ja froh, dass ich bis hierher gekommen bin, wenn ich an die Pläne Ihres Verkehrsministers denke, der ist im Moment nicht gerade besonders gut gemeint mit uns. Ja, aber ich komme als Nachbar friedlich und habe in Österreich und der Schweiz meine Maut bezahlt. Ich werde sie auch für Sie bezahlen, sofern die EU das zulässt. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Aber der Regen macht uns nass, lernen wir. Deutschland ist für mich ein wunderbares Land, in dem die Friedensbewegung seit Beginn des 19. Jahrhunderts mustergültig, beispielhaft, mit unendlichen Opfern sich eingetragen hat in die Geschichte nicht nur Europas, sondern der Welt. 1914 ist der Versöhnungsbund in Konstanz gegründet worden, am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Weit vorher schon haben Menschen, Sozialdemokraten, Christen aller Art für den Frieden gesorgt und sind gegen den Krieg aufgestanden. Sie haben sich eingeschrieben in das Herz ihres Volkes. Ich denke an Pax Christi, im Jahr meiner Geburt gegründet, ein Versöhnungswerk, das seinesgleichen auf dieser Welt kaum kennt. Das sind keine Komplimente, meine Lieben, sondern das sind Fakten. Für mich sind das Wirklichkeiten. Ich bin mit dem Fahrrad 4000 Kilometer von Wien nach Jerusalem gefahren und 2 Jahre später waren wir ungefähr 3 Wochen in Bosnien-Herzegowina unterwegs. Und ich sage Ihnen, Pax Christi, dieses Versöhnungswerk zwischen Deutschland und Frankreich, dass es keinen Krieg mehr geben soll in Europa. Das ist ein Zeichen, ein Menetekel vom Finger Gottes, vom Finger des Friedens, von Menschen, von deutschen Menschen und französischen Menschen an die Wände der Geschichte geschrieben. Und wir müssen sie lesen. Sie stehen neben diesen anderen, den dunklen Zeichen, die wir nicht deuten können. Aber das Gedächtnis, die Erinnerung daran, hilft uns, das zu verstehen, was das Menetekel sagen soll. Wir sind unsere eigenen Propheten. Aber wir müssen uns erinnern. Und das fällt uns nicht leicht. Friedensarbeit ist immer Versöhnungsarbeit mit sich selbst. Mit sich selbst. Die Friedensräume haben diesen Königsweg der Pädagogik gewählt und als Basiskonzept für ihre Arbeit hergenommen. Wer hierher kommt, geht in ein Museum, aber das ist ein Living Museum. Er trägt den Stoff des Museums sozusagen in sich. Denn das, was hier ausgestellt ist, soll in ihm etwas auslösen, soll ihr einen Echoraum im Inneren eröffnen, dass sie antworten kann, ihr Gedächtnis aktiviert, ihr eigenes persönliches Gedächtnis aktiviert und den Sinn erleben kann, weswegen es gut ist, auf der Welt zu sein. Weswegen es sehr gut ist, auf der Welt zu sein. Genauso, wie es im Alten Testament heißt, dass es am siebten Tag eben sehr gut war. Also das in dieser Linie sollten wir nicht vergessen. Brecht setzt weiter fort. Diese Abgestumpftheit des Hamburgers und des New Yorkers, diese Gedankenlosigkeit, diese Abgestumpftheit, die wir zu bekämpfen haben, ihr äußerster Grad ist der Tod. Tot bist du, wenn sich niemand mehr deiner erinnert. Solange sich einer erinnert, ist keiner von uns tot. Nur einer, das genügt. Oder eine. Okay? Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote. Wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben, so wenig tun sie dagegen, sagt Brecht. Papst Franziskus sagt, die Gleichgültigkeit, die Abgestumpftheit ist eine intensive Form von Gleichgültigkeit. Alles ist gleichgültig. Der Inbegriff der Gräue, des Nebels, der Orientierungslosigkeit. Die Gleichgültigkeit ist das, was uns schlecht macht. Wir müssen uns entscheiden. Nicht für oder gegen jemanden oder etwas, sondern gegen unsere eigene Gleichgültigkeit. Wir müssen uns entscheiden, auf eine Seite stellen. Die Abgestumpftheit ist das größte Problem, das wir heute haben. Da hat Brecht recht. In vielem anderen, wenn Sie Ihre eigene Geschichte bedenken, hat er nicht recht. Denn ich finde nicht, dass in Deutschland die Menschen abgestumpft sind, was Sachen und Fragen des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit und der Schöpfung angeht. Im Gegenteil. Auf diesen Fahrten durch diese Länder, in denen soziale Ungerechtigkeit, Armut, Unfrieden, ewig ungelöste Konflikte da sind, die letztlich alle darauf zurückzuführen sind, dass die Verantwortlichen, also dass jeder der 24 Präsidenten in Bosnien-Herzegowina nichts anderes will, als seinen schwarzen Mercedes mit einem großen Mercedes herum, von Deutschland natürlich geliefert, mit EU-Geld vermutlich finanziert, auf Straßen, die vom EU-Geld finanziert sind, damit sie dann mit 150 durch ihre leeren Dörfer fahren können, wo bei einem Bauernhof, wo alte Leute vorne dran sitzen, zwei Kühe sind und ein kleiner Garten mit zwei Kohlrabis. Und wo die gesamte Jugend, wir waren in einer Schulklasse in Banja Luka, von 27 Abiturienten oder Maturanten, wie man bei uns sagt, bleiben einzig drei im Land. Der Rest geht nach Amerika, nach England, nach Deutschland, wohin auch immer. Jeder Bosnier hat in jedem Land dieser Erde mindestens einen Verwandten. Und der schickt ihm dann auch Geld natürlich. Sie sagen, sie haben keine Arbeit und es stimmt, es gibt keine Arbeit. Also, diese Armut hier einzusetzen, das beginnt mit dem Gedenken. Die Projekte des Versöhnungsbundes und auch von Pax Christi gehen genau auf dieser Linie, wie das hier in den Friedensräumen geschieht. Sie arbeiten mit den Soldaten, sie arbeiten mit den Opfern und den Tätern und versuchen ihnen das Menetekel, das sie erlebt haben, in dem sie vorkommen, zu erklären. Und das geht nur über das erinnernde Gedächtnis, über eine, wie Johannes Paul II. Sagte, über die Reinigung des Gedächtnisses. Das ist harte Arbeit. Leider ist unsere Gesellschaft so strukturiert, dass wir für diese Jobs kaum Geld und viel zu wenig Zeit aufwenden. In einem Land, wenn ich von Deutschland rede, meine ich den kleinen Bruder auch, in dem Hebammen um ihr Gehalt kämpfen müssen, musst du dich nicht wundern, wenn keine Kinder auf die Welt kommen oder nicht. Das ist in Österreich genauso. In einem Land, das 10.000 finanzierte Stellen in Pflege und Sozialbereich hat, wie ich letztens im Fernsehen gehört habe, und keine Menschen findet hier, die diese Jobs tun wollen, sondern dass der Manager dieses komplett nach Serbien geht und dort in einem Hearing und Casting sozusagen die Leute nach Deutschland holt, sie dann hier testet und so weiter. Also stellen wir uns das einmal vor, was das bedeutet. Wo hier die Werte sitzen, da ist technisch, managementmäßig nichts mehr zu machen. Da müssen wir uns selber an Schlips nehmen und, Stichwort Wunder, aus dem Loch ziehen. Das macht niemand für uns, weder für Sie noch für uns da drüben am Bodensee. Okay. Und jetzt zu dem Punkt, von dem ich rede, Brecht. Und doch wird nichts mich davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lass uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind, Sie kennen das. Man redet sich den Mund fusselig. Asche im Mund. Denn der Menschheit drohen Kriege. Das ist das Menetekel. Wir sind mittendrin. Gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind und sie werden kommen. Ohne jeden Zweifel. Brecht ist wie ein Prophet. Ohne jeden Zweifel konfrontiert er uns, damals und heute uns, mit dieser Realität. Auf dieser Welt, in unserem Leben, wird es immer Krieg und Frieden geben. Wir werden immer Arme haben und wir werden immer Reiche haben. Unser Job ist es, damit umzugehen, nicht nachzulassen, zu hoffen, dass wir eine gute Entscheidung treffen. Ohne jeden Zweifel, also sagt er, werden sie kommen, diese Kriege, von denen, wenn denen, die in aller Öffentlichkeit vorbereiten, also wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Hier geht Bertolt Brecht zu weit. Er lässt sich gehen. Jemanden die Hände zu erschlagen, ist eine Form von extremer Gewalt. Ich bin hier unter euch, als Vertreter der aktiven Gewaltfreiheit. Das ist nicht weniger problematisch. Sie kennen die Diskussionen, die Einsatzmöglichkeiten. Gute Soldaten, böse Soldaten. Militärseelsorge ja, Militärseelsorge nein. Wir leben in diesem Gemisch, das explosiv ist wie ein Pulverfass. Und wir wünschen uns sogar den Funken, aber nicht für die Explosion, sondern wir wünschen uns den Funken des Geistes und der Vernunft, damit wir darüber verhandeln, damit wir zu einer Entscheidung kommen. Das ist entscheidend und wichtig. Nicht die Hände zerschlagen, Herr Brecht. Wir wollen niemanden schlagen. Und wenn es nötig ist, Gewalt, militärische, wie auch immer, zu haben, dann nicht ohne ein Prozedere, das jeden Einzelnen von uns in einer Demokratie an die Grenzen seiner Fähigkeit und seiner Möglichkeiten bringt. Anders ist das nicht zu machen. Und wenn wir uns nicht die Zeit dafür nehmen und unsere kleinen und großen Egoismen zurückstellen zugunsten eines zukunftsträchtigen Gemeinwohles, dann wird daraus nichts werden, sondern wir werden ganz einfach den Weg alles Lebens gehen. Alles Fleisch ist Gras, hat Christian Mehr in seinem Kriminalroman geschrieben. So, jetzt muss ich schauen, wie viel Zeit ich habe, damit das nicht zu lange quäle. Geht nur ein bisschen. 5 Minuten. Okay. In einem der Gedichte in diesem Buch, wir kommen jetzt zu der Stelle, wo es zum Wunder geht. Wo Hilde Domin, die in der Dominikanischen Republik Zuflucht gefunden hat. Dominikanische Republik, Dom Rep. Dort hat diese Frau mit ihrem wunderbaren Talent zu schreiben Zuflucht gefunden. Und sie hat das Land geliebt, kam zurück nach Deutschland und hat das kleine Gedicht geschrieben, nicht müde werden und dem Wunder die Hand hinhalten. Leise wie ein Vogel. Das ist das Gegenminitekel zu Brechts Händen, die zerschlagen werden. Das ist die Hand, die leise wie ein Vogel sich darbietet, zum Einschlagen einlädt und zum Miteinander geht. Hand in Hand, Hand by Hand, wie auch immer. Hand in Hand durch diese Zeit. Das ist ein Zeichen für die Tatsache, dass wir nicht ohne Gemeinschaft leben können. Nicht ohne die menschliche Gemeinschaft, individuell unter uns, unter zwei Menschen. Nicht ohne die Familie, ohne diese Gruppe, in die wir hineingeboren werden. Nicht ohne die Bezirksgemeinschaft, die Stadtgemeinschaft, Polis. Wir können uns aus der Welt einfach nicht verabschieden und zurückziehen. Nicht einmal in unser Hüsli. Das hilft nichts. Das können wir tun zur Erholung. Aber wir bleiben immer die wir sind. Zwischen dem Wunder, zwischen dem Guten und dem Bösen, Benetikel, gibt es einen Erkenntnisschritt, den ich möchte anhand unseres seligen Karl Lampert, der 1944 in Halle an der Saale geköpft worden ist, darlegen. Die aktive Gewaltfreiheit, die dieser Mann mit vielen anderen, wie Jägerstädter, sein Metzger, Josef Metzger, der Kaplan aus München, es gibt so viele Menschen in Deutschland und in Österreich, die bereit waren, dieses Opfer zu bringen, ein Opfer, das ein reines war. Er wurde nicht gezwungen, das zu tun. Bei Karl Lampert ist es so, als ob er in einer Gelassenheit und in einer so tiefen Verwurzelung in seinem Glauben gegangen ist, dass er nahezu keine Angst kannte. Es ist nicht erkenntlich an seinen Briefen, dass er sich ängstigte, richtig ängstigte. Und das in einem Bewusstseinsgrad, das ist phänomenal. Denn so liest er im Schweißtuch der Geschichte und erkennt das Antlitz, deines ewig Bruders leuchtend in den dunklen Stunden ohne Trost. In jenen sommerlichen Tagen Musikklänge rauschen vom nahen Konzertgarten herein in meine Zelle, schreibt er, verschattet nur vom reinsten Unglück namenloser Schmerz, elendiglich das Heimweh. Die Welt musiziert. Allumfassend zielt es auf überall und jenseits, auch so sei mein Leid. Du weißt, die Stunde wird bald schlagen, so hatsche ich halt mühsam meine Tage mit gebrochenen Schwingen. Das ist unser Satz. So hatsche ich halt mühsam meine Tage mit gebrochenen Schwingen und fliege gefesselt und geknebelt im Käfig auf und davon bis zum Zementbett vis-à-vis, wo die Verzweiflung dämmert und die Schellen an den Händen scheppern, ohne Illusion, wenn sich die Liebe rührt. Weit, es ist nur fast ein Leuchten, klingen aus den Bergen und vom Meer die Lieder. Es ist Zeit, mein Herr und Meister. Aber die Harmonien dieser Lieder übertönen nicht die grauenhaften Dissonanzen unserer Gegenwart. Das ist Realismus. Der Mensch hat zwei Augen, zwei Ohren, zwei Hände, zwei Beine, von allem zwei. Nahm Noah mit in die Arche. Wir haben nicht nur ein Auge. Einäugigkeit ist nicht unseres. Wir sehen beides. Wir hören die wunderbaren Lieder im Paradies der Friedensräume, wo die Sonne hereinscheint. Und die grauenhaften Dissonanzen sind auch da. Wir dürfen keines von beiden leugnen und keines von beiden übersehen. Das ist eine eminent politische Aufgabe, nicht einseitig zu sein, aber entschieden. Lauter Paradoxe, für die wir zu Mystikern werden sollten. Eines möchte ich noch betonen. Ich habe dieses Zitat von Howard Zinn. Das ist ein Freund von Noam Chomsky, den Sie vielleicht kennen, der Professor vom MIT, ein Linguistiker der ganz großen Klasse und ein engagierter Friedenskämpfer, tritt ein für soziale Gerechtigkeit, immer wieder. Ein Linker, wie er im Buche steht, und aus Amerika kommt er auch noch. Sein Freund, eben dieser Historiker Howard Zinn, er zitiert ihn in diesem berühmten Interview Requiem für Amerika, Requiem für die neue Welt. Das ist ein Interview, das er gegeben hat, über eine Stunde erzählt er das. Und dann sagt er am Schluss dort, wo die Hoffnung ist. Und ich verbinde das jetzt, um zum Schluss zu kommen, mit diesem kleinen, wunderbaren Meditekel von Hilde Domin. Worin das Wunder besteht, noch nicht und doch schon. In der, die katholische Kirche redet immer noch von Brüderlichkeit und manchmal auch in der Politik. Ich kann das nicht verstehen, wo wir doch alle Geschwister sind. Und Geschwisterlichkeit ist auch ein schönes Wort. Liebe Brüder, denkt daran. Die Hand dem Wunder hinhalten. Und da sagt Howard Zinn etwas vom Zukunftsträchtigsten, das ich gehört habe und das mich sehr bewegt hat. Und das möchte ich euch zum Schluss mitgeben. Weil es auch das Herz von Pax Christi und des Friedens, der Friedensarbeit betrifft. Was zählt, sagt Sinn, was zählt, sind die unzähligen kleinen Taten unbekannter Menschen, die Grundlagen schaffen für bedeutende Ereignisse, die in die Geschichte eingehen. Sie sind diejenigen, die in der Vergangenheit etwas getan haben, und Sie sind diejenigen, die es in der Zukunft werden tun müssen. Wir stehen in der Not. Wir müssen es tun. Und diese Not kann nur gewendet werden durch diese unzähligen kleinen Taten von Menschen ohne Namen, begangen, erlitten, getan, gelassen, nicht? Um die Hand hinzuhalten, dem anderen Menschen sicher und so das Wunder entstehen zu lassen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie nicht allzu enttäuscht von dannen gehen. Vielen Dank.